Wir wollen heute uns mit dem Thema Vorbereitung auseinandersetzen und deswegen bereiten wir das jetzt im Gebet vor. Ich bete noch mal kurz und dann steig mal ein. Ihr könnt dir dazu die Augen schließen. Herr, ich danke dir, dass es nicht nur wichtig ist, dass der Prediger vorbereitet ist, sondern auch die Zuhörer, weil was hilft es, wenn die Predigt fällt, aber das Herz nicht empfangen kann? Und so möchte ich beten, dass du jetzt jedes Herz empfangsbereit machst in Jesu Namen, Herr, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dass wir das Gehörte auch wirklich verarbeiten und Herr, dass es uns verändert in Jesu Namen. Gott, es geht um dich, es geht um dein Wort und wir wollen dein Wort wertschätzen, gerade in diesen Zeiten, in Jesu Namen. Amen. Genau. Gut, wir stehen in der Adventszeit und Advent steht eigentlich für Vorbereitung. Und für mich war das immer so ein Ding, so okay, wieso soll ich mich vorbereiten auf Weihnachten? Schließlich ist Jesus ja schon gekommen als Baby und so. Und ich denke aber, dass diese erste, zweite, dritte und vierte Advent, dass es vor allem auch für das zweite Kommen steht. Jesus ist einmal gekommen und dann ist er gestorben und er ist auferstanden und er ist aufgefahren in den Himmel. Und was er seinen Jüngern mitgegeben hat, ist, dass er wiederkommen wird. Und ich möchte heute über diese Vorbereitung sprechen, die in unserem Herzen stattfindet. Nicht Vorbereitung auf den 24.12., zumal wir nicht sicher sind, ob Jesus tatsächlich an diesem Tag geboren ist. Wahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher nicht. Ja. Aber es ist einfach gut, überhaupt seinen Geburtstag zu feiern. Ja. Er ist geboren, er ist gekommen. Das ist historisch bewiesen. Jesus lebt, hat gelebt und er lebt heute noch. Aber er wird wiederkommen. Wusstet ihr eigentlich, dass die Jünger der damaligen Zeit, also überhaupt die Christen von damals, dass sie in ständiger Erwartung des zweiten Kommens gelebt haben? Also sie haben eigentlich täglich damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Ja, weil er hat gesagt, er kommt bald. Keiner hat gewusst, dass das Wort bald sich so dehnen wird. Ja? Und wir sind immer noch am A wahrscheinlich. Ja? Keine Ahnung, wann das LD endlich kommt und es dran ist und er wiederkommt. Also die waren in dieser ständigen Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Also haben sie sich auch entsprechend vorbereitet. Ja? Ich habe letztens gedacht, so meine Güte, stell dir mal vor, morgen, ich habe zu lange gesagt, stell dir mal vor, morgen kommt Jesus wieder. Wenn ich diese Erwartung habe, dass er morgen wiederkommt, dann würde ich das und das und das und das an meinem täglichen Tun verändern. Wirklich. Und dann haben wir gedacht, so typisch wieder ich, ja, und ich rechne nicht mal damit, dass er morgen wiederkommen könnte, weil er in den letzten 2000 Jahren nicht gekommen ist. Und in den letzten 8 Jahren, wo ich Pastor bin, ist er nicht gekommen. Und aber die Tatsache ist, dass wir die Generation sind, die am nächsten dran sind, mit jeder Sekunde, die fortschreitet, sind wir die Generation, die Leute, die am nächsten am Kommen Jesus dran sind. Aber die Tatsache ist, dass wir gerufen sind, jeder einzelne von uns, ein Leben zu leben, das vorbereitet ist. Und zwar, dass er wiederkommen wird. Die Bibel beschreibt dieses Wiederkommen so. Sie sagt, Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde, die Kirche ist die Braut. Also wir als Kollektiv sind die Braut, jetzt nicht wir als einzelne Personen sind die Braut. Damit hätte ich als Mann echtes Problem, ja, dass ich jetzt so mich in einem weißen Kleid, ich meine, ihr könnt mich jetzt so, ne, ist auch besonders, aber stellt mal vor, ich jetzt so ein weißes Kleid an, ja, und also passt einfach nicht, ja, also weg, okay, wir ist nicht persönlich gemeint, sondern wir als Kollektiv, als Gemeinde sind eine Braut. Und eine Braut, die, was Jesus wiederfinden möchte, wenn er wiederkommt, ist eine Braut, die wirklich vorbereitet ist. Jedes Mädel, das hier mal geheiratet hat, wer ist denn hier alles verheiratet? You're married, du bist verheiratet. Okay, und der Rest wird es hoffentlich irgendwann sein, in Jesus' Name. Das prophezei ich über euch alle. Alle Frauen, ja, ihr werdet mal heiraten. Amen. Eure Zeit wird kommen mit einem weißen Kleid. Amen. Nimm's, name it and claim it. Amen. Und den Mann, den nehmen wir auch noch mit. Amen. Der muss auch cool sein. Ja, schließlich ist Jesus auch vorbereitet. Ja? Der hat seinen besten Suit an, wenn er kommt. Okay, er kommt in Herrlichkeit, heißt es. Er wird nicht wieder als Baby kommen, sondern er wird auf den Wolken dahin gleiten, in seinem besten Anzug von Anson's gekauft. Und dann wird er uns erwarten. Und was er erwartet, ist eine Braut, ja, eine Frau, eine Gemeinde, ein Kollektiv von Millionen von Menschen, die in derselben Art und Weise vorbereitet ist. So, Wir wollen ins Wort gehen. Und ich möchte euch diese Geschichte aus Matthäus 25 kurz mal vorlesen. Nämlich folgende, ab Vers 1. Denn dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 waren dumm, töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen, machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, und jetzt kommt's, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. An einer anderen Stelle heißt es, der Sohn des Menschen wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also was wir definitiv wissen ist, es wird überraschend sein. An einer anderen Stelle heißt es wiederum, dass als Jesus gefragt wird, wann kommst du wieder, sagt er, nicht mal der Sohn weiß, wann der Sohn wiederkommen wird, sondern nur der Vater weiß es. Also es ist und bleibt ein Geheimnis, wann er kommt. Wir können aber an den Zeiten ungefähr erkennen, in welcher Zeit er kommen wird, in welcher Phase er kommen wird. Und ich glaube, dass wir genau in dieser Phase leben. Und da möchte ich aber jetzt nicht so tief einsteigen. Ich finde, man kann es erkennen an der Entwicklung der gesamten Menschheit und Welt. Ne, Globalisierung, die Vernetzung, die immer mehr stattfindet. Ja, mittlerweile vor 100 Jahren hat keiner gewusst, was in China passiert ist. Ja, mittlerweile weiß man das. Man weiß so vieles durchs Internet und so weiter. Man ist sehr informiert, man ist sehr connected. Also ich finde schon, dass es eine Zeit ist, von der die Bibel spricht, dass es eine Zeit, in der Jesus wiederkommen wird. Aber wir wissen nicht den genauen Tag und wir wissen auch nicht die genaue Stunde und das ist auch gut so. Wenn wir es wüssten, ich habe mir oft gefragt, was ist, wenn wir alle wüssten, wie ja manche behaupten, es gibt ja manche Gruppierungen, Sekten und sowas, die den genauen Tag errechnet haben. Da kommt die absolute Katastrophe, ja, das Apokalypse now und dann endet alles und Jesus kommt wieder und dann gab es Gruppierungen, die das errechnet haben, ja, anhand von irgendwelchen Sternmustern und sowas. Ja, und dann haben sie angefangen, sich vorzubereiten für diesen einen Tag. Und ich habe mir gedacht, Mensch, stell dir mal vor, wir wissen es tatsächlich und es geht aus dem Wort hervor. Das ist, wie soll ich sagen, das ist so unehrlich. Wenn wir das alle wüssten, würden wir uns deswegen vorbereiten. In der Vorbereitung würde es nicht um Gott gehen, sondern nur um uns selbst. Versteht ihr, was ich meine? Ah, jetzt kommt Jesus wieder. Schnell das noch machen, Öl, zack, in die Lampe, ne, mitnehmen und jetzt bin ich vorbereitet, okay, jetzt kommt er, passt, oh, safe. Das wäre so egoistisch. Aber dadurch, dass Jesus uns diese Information oder Gott uns diese Information vorenthält, ist es eine echte Sache. Dann gibt es tatsächlich welche, die sich vorbereiten, weil sie Gott von Herzen lieben, die einfach schön sein wollen für ihn, wenn er wiederkommt. Wo es nicht darum geht, ich bereite mich vor, damit ich errettet bin und nicht in die Hölle gehe, sondern ich genieße Gott. Ich freue mich an Gott. Und das ist deine Vorbereitung. Und die soll täglich geschehen. Weil er könnte morgen wiederkommen. Könnte auch übermorgen kommen. Kann auch erst in 10 oder 50 oder 100 Jahren kommen. Wir wissen es nicht. Aber was ich weiß ist, ich muss mich vorbereiten. Ich bin zuständig dafür, dass ich vorbereitet bin. Dass ich Öl in meiner Lampe habe, dass meine Lampe brennt. Für was steht das Öl? Das Öl steht für den Heiligen Geist. Und wir alle haben den Heiligen Geist, die, die glauben, haben den Heiligen Geist. Aber das Ding ist, der Heilige Geist, der kann, wenn du diese Beziehung zu ihm nicht pflegst, kann sich verabschieden aus deinem Leben. Der kann sich entfernen von dir. Er kann weichen von dir. Und mir ist wichtig, dass wir uns der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben bewusst machen. Und mir ist auch wichtig, dass wir alle verstehen, für eine ordentliche Vorbereitung braucht es den Heiligen Geist. Ich werde gleich darauf eingehen, warum das so ist. Ich möchte euch eine zweite Story erzählen. Und die kommt direkt nach dem Gleichnis mit den Jungfrauen. Da erzählt Jesus von dem Gleichnis mit den Talenten. Denn es ist wie in Vers 14 bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Erstmal bis dahin ist doch interessant. Also es geht darum, dass dieser Mensch außer Landes reist. Jesus geht in den Himmel, ist außer Landes. Aber was er seinen Knechten, wir sind die Knechte, was er uns gibt, ist sein Hab und Gut. Also er gibt uns seine Güter. Alles, was er besitzt, er gibt das uns. Was Jesus sagt ist, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er gibt uns diese Macht. Er gibt uns die Macht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Er gibt uns sogar die Macht, er beteiligt uns in diesem Prozess, dass Menschen zum Glauben kommen können, also von Neuem geboren werden. So wie der Mensch auch aktiv ist in der Schöpfung. Ja? Der Mensch ist beteiligt in der Schöpfung. Menschen produzieren Menschen. Also ist doch interessant. So, also hier, das ist, was Gott uns gibt. Und jetzt heißt es hier, jedem nach seiner Kraft. Also es ist nicht so, dass der eine mehr bekommen hat, der andere weniger bekommen hat, sondern jeder hat entsprechend seiner Kraft bekommen. Weil oft ist es so, der eine hat ja nur, der eine hat 5 Talente, boah, der hat 5 Talente bekommen, aber und ich nur 2, ich will aber auch 5 haben. Und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Vergleich dich nicht, sondern du hast bekommen, was du bekommen hast. Und der andere hat bekommen, was er bekommen hat. Und es geht nicht darum, was wer bekommen hat, sondern es geht darum, dass du weißt, was du bekommen hast und dass du mit dem, was du bekommen hast, arbeitest. Weil Gott weiß, was für ein Kraftkontingent du hast. Das Problem mit uns Menschen ist, wir wissen oft selbst nicht, wie viel Kraft wir haben. Die einen unterschätzen sich, meistens die Frauen, und die Männer überschätzen sich. Boah, ja, ich habe so viel Kraft. Ja. Die Frau, ich bin so schwach. Ja. Aber Fakt ist, Jesus weiß ganz genau, wie viel Kraft du tatsächlich hast. Und entsprechend deiner Kraft hat er dir auch Talente anvertraut. So, also vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau darauf, was du bekommen hast. Fang an, in dich hineinzuschauen. Fang an, den Schatz in dir selbst zu entdecken, den Gott in dich hineingelegt hat. Was jetzt nun die Talente sind, darüber kann man natürlich viel hineininterpretieren. Ich sag mal so, dir ist was gegeben. Was jeder hat, ist, also jeder Christ hat den Heiligen Geist. Er hat Zeit. Und er hat einen Kopf zu denken. Und er hat ein Herz, mit Gott zu connecten. Das ist, was jeder hat. Ja? Ich finde, das ist schon einiges. Ja, Jesus hat ja gesagt, ich gehe und was ich euch gebe, ist der Heilige Geist. Ja? Und der Heilige Geist ist derjenige, der Glauben in uns erzeugt. Der eine hat das Maß des Glaubens, der andere hat das Maß des Glaubens, der andere hat das Maß des Glaubens. Talente können aber auch für Gaben stehen. Talent kann auch für einen Auftrag, einen konkreten Auftrag stehen, den du hast. Fakt ist, jeder von uns hat was. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen, gewann 5 weitere Talente. Also er hat das, was er hatte, multipliziert. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hat, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. So, und das ist dieses Wiederkommen Jesus. Jesus kommt wieder und er schaut, was du mit dem gemacht hast, was er dir anvertraut hat. Er möchte sehen, was du gearbeitet hast, ob du ordentlich verwaltet hast Oder nicht nur verwaltet, sondern ob du auch multipliziert hast, vermehrt hast. Da sagt es sein, hier, und es, genau, nach langer Zeit, aber kommt der Herr, dies, genau, um die Abrechnung mit ihnen zu halten. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 gegeben, sieh, ich habe mit ihnen 5 weitere gewonnen, also 10. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, sieh, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen, also 4. Sein Herr sagt zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, über wenig bist du treu gewesen, ich werde dich über 4 setzen, geh ein in die Freude des Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, und jetzt ist es nicht interessant, dass er anfängt zu sprechen: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Und sofort schiebt er die Verantwortung weg von sich. Sofort sagt er: Der Grund, warum ich mit diesem einen Talent nicht gearbeitet habe und es vergraben habe, ist, weil du ein harter Mann bist. Weil ich Angst vor dir hatte. Also sehe ich extrem, wie das Multiplizieren der Talente zu tun hat mit unserem Gottesbild. Was für ein Gottesbild hast du? Und wie stehst du vor Gott? Sagst du zu Gott: Oh, ich habe nur ein Talent bekommen, der hat 2 bekommen, der hat 5 bekommen. Vielleicht ist das der Grund, warum er gesagt hat: Hey, du bist ein harter Mann. Lesen wir weiter. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Also er hatte Angst vor ihm und er hat dann einfach sein Talent vergraben. Sieh, da hast du das Deine. Und er hat das, was er hatte, hat er ihm wiedergegeben. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld in Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem, der aber nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Und ich habe mir immer gedacht: Mann, das ist doch total ungerecht. Der eh schon viel hat, dem wird auch noch gegeben, der wird im Überfluss haben, dem wird das noch gegeben. Und der wenig hat, dem wird alles genommen, was er hat. Und das ist genau dieselbe Stelle, wie wo es heißt: Ja, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und so ist Gott. Er denkt ganz anders. Wenn du Gott hast, wenn du ihn hast, wenn du den Heiligen Geist hast, dann wird dir noch hinzugetan. Aber wenn du Gott nicht hast, dann das, was du hast, wird dir auch noch genommen. Also was ich sehe und was total wichtig ist: Wie ist dein Gottesbild? Wie denkst du über Gott? Wie denkst du über Gott? Weil das entscheidend ist dafür, wie du mit dem umgehst, was dir gegeben wurde. Und wir sprechen über Vorbereitung. Wir wollen unser Herz vorbereiten und wir wollen säen. Gott hat dir, und nehmen wir mal an, die Talente sind Saatkörner. Gott hat dir Saatkörner gegeben, in die Hand gegeben, er hat sie dir in die Hand gegeben. Und er möchte, dass du diese Saatkörner nimmst und dass du sie ausstreust und säst. Wir leben genau in so einer Phase im Moment. Es ist diese Vorbereitungszeit, es ist die Winterzeit, es ist die Adventszeit. Es ist eine Zeit, wo du das, was Gott dir gegeben hat, nimmst und in den Boden streust. Es ist eine Zeit, wo man viel arbeitet. Es ist eine Zeit, wo man hinausgeht, wo man keine Resultate sieht, wo man keine Ernte sieht, wo man keine Ernte einfährt. Es ist einfach eigentlich eine sehr traurige Zeit, weil du gehst hin und du gehst jeden Tag hin und streust und streust und streust und es wächst. Da wächst zwar was, aber du siehst nichts. Und dann gehst du nach 2 Wochen hin und es ist immer noch nichts gewachsen. Gehst nach 4 Wochen hin, es ist immer noch nichts gewachsen. Und irgendwann siehst du das Erste, was hochkommt. So. Aber da war dieser eine Typ, der hat Saatkörner in die Hand gelegt bekommen. Dieses eine Saatkorn. Aber er hat es nicht gesät. Er hat es irgendwo anders verbuddelt, wo es keine Frucht bringen kann, wo es nicht multipliziert werden kann. Er hat nichts gesät. Die anderen hingegen haben ihr Zeug vermehrt. Warum? Weil sie eine interessante und gute Sicht auf den Vater haben. Was beeinflusst die Sicht auf Gott? Meine Frage an euch: Was beeinflusst die Sicht auf Gott? Die Sicht auf Gott beeinflusst der Heilige Geist. Und wenn ich jetzt an mein eigenes Leben denke, muss ich euch sagen, die Zeiten, wo ich intensiv Zeit verbracht habe mit Gott und wo ich intensiv mit dem Bewusstsein gelebt habe, dass der Heilige Geist hier ist, habe ich ein ganz anderes Bild von Gott gehabt. Und ich habe mit Gott in einer ganz anderen Art und Weise gerechnet, als in den Zeiten, wo ich wenig Zeit mit Gott verbracht habe, nahezu nie den Heiligen Geist eingeladen habe und nahezu gar nicht kommuniziert habe mit Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir sicher, dass das ein Schlüssel ist. Ich muss jetzt wahrscheinlich mein Auto loswerden, weil ich einmal eine Fahrt nach Erding gemacht habe in die Therme und habe dann realisiert, so auf dem Rückweg, als wir dann heimkamen in der 30er-Zone, dass der sich ganz komisch anhört, mein Wagen. Ja? Also er hat richtig so, hat sich echt schlecht angehört, der arme Kerl, mein armer Opel. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss sofort in die Werkstatt. Ja? Bin in die Werkstatt gefahren und habe realisiert, dass ich vergessen habe, einfach Öl nachzufüllen, Motoröl. Ja? Und so sind diese törichten Jungfrauen, die machen sich auf eine Reise und checken, sind aber nicht vorbereitet, checken nicht, ob der Ölstand passt. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe diese lange Fahrt angetreten und mein Motor ist dabei fast kaputt gegangen. Also Motoröl ist total wichtig für den Motor. So ist auch der Heilige Geist wichtig für dein Leben, für dein Herz. Weil Christsein ein Langstreckenlauf ist. Weil du lange hier unterwegs sein wirst. Und deswegen brauchst du dieses Öl, damit du schnurst, damit du gut fahren kannst, damit du einfach die Dinge schaffst, die dir anvertraut wurden. Mein Opel, sein Job ist, mich von A nach B zu bringen. Ja? Aber er braucht Öl dazu, damit das geht. Und so hast auch du den Job. Du hast den Job bekommen, einen Auftrag bekommen, eine Arbeit bekommen. Dir wurde was anvertraut. Menschen hängen an dir. Und du bist wie dieses Transportgerät, was andere von A nach B bringen soll. Aber du brauchst Öl, du brauchst den Heiligen Geist. So, und den hatten dieser eine Junge, der gesagt hat, du bist ein harter Mann. Er hatte den Heiligen Geist in seinem Herzen nicht. Irgendwo hat er das verloren. Das ist der Heilige Geist, der deinen Blick auf, der dir Gott nahbar macht. Ohne den Heiligen Geist wirst du Gott nicht schauen können. Du wirst keinen Einblick in das Herz Gottes haben. Wir brauchen alle den Heiligen Geist. Wir brauchen alle Öl in der Lampe, damit wir leuchten. Und das ist unser Vater im Himmel. Wenn du Gott so siehst, wie er tatsächlich ist, dann bring dich das zum Leuchten. Du wirst eine andere Ausstrahlung haben, du wirst eine andere Leidenschaft haben, du wirst eine andere Liebe haben, du wirst eine andere Freude haben, du wirst eine andere Geduld haben mit Menschen. Du wirst auch zu gewissen Dingen in deinem Leben Nein sagen können. Mit anderen Worten, du wirst Frucht haben in deinem Leben. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dieser Mann mit dem einen Talent war getrennt von Gott und deswegen konnte er nichts tun. Er war getrennt von Gott, er hat eine falsche Sicht von Gott gehabt und er war sauer auf Gott, er war sauer auf die anderen, er hat sich nur verglichen mit Menschen, er hat sich mit anderen Worten überhaupt null vorbereitet und konnte sich auch gar nicht, weil er den Heiligen Geist nicht hatte. Er war nicht vorbereitet. Also ist das Wichtigste, was du jetzt in dieser Phase deines Lebens tust, ist, lade ganz neu und frisch den Heiligen Geist ein. Tu das. Ganz viele stehen hier, ihr steht vielleicht momentan in einer Ausbildung. Ihr seid momentan in der Universität. Ihr seid vielleicht gerade in der Beziehung und werdet vielleicht bald heiraten. Vielleicht seid ihr noch gar nicht in der Beziehung und werdet irgendwann mal jemanden kennenlernen. Wichtig ist, sei vorbereitet. Sei vorbereitet. Und jetzt kann ich natürlich über die Vorbereitung sprechen. Vorbereitung auf Ehe, Vorbereitung auf Beziehung, Vorbereitung auf Arbeitsleben, Vorbereitung auf Familie, Vorbereitung auf diese. Und da gibt es richtig viel gutes Material, aber davon spreche ich heute nicht. Ich spreche davon, dass du vorbereitet bist, mit dem Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Weil das betrifft dich und nicht einen bestimmten Bereich deines Lebens. Wir konzentrieren uns uns auf bestimmte Bereiche unseres Lebens vorzubereiten. Aber das ist sehr oberflächlich. Was ich heute sage, ist, bereite dich vor. Und wenn du vorbereitet bist, wirst du alle Bereiche deines Lebens gut verwalten können und dort auch multiplizieren können. Versteht ihr, was ich meine? Der Heilige Geist ist wichtig, weil er dein Herz vorbereitet. Er bereitet dich vor. Und egal, in welche Phase du hineinschlitterst in deinem Leben, ob es die Ehe ist, ob es eine Beziehung ist, ob es die Arbeit ist, übergreifend, er wird dich vorbereiten. Er wird mit dir sprechen. Du wirst auf einmal die Stimme Gottes hören und er wird dir Anleitung geben, wie du da Frucht bringen kannst, wie du da multiplizieren kannst, wie du da ein Segen sein kannst für andere Menschen. Ich hab mir echt gedacht, so Mensch, um was geht's denn eigentlich in dieser Weihnachtszeit auch? Früher, ich hatte immer voll die Vorfreude, ja, auf die ganzen Geschenke und ich habe mich gefreut. Oh ja, und jetzt ist der 24. Und ich wollte einfach wissen, was habe ich geschenkt bekommen. Und weißt du, als ich damals meinen ersten Gameboy ausgepackt hatte, ich war so glücklich, ja. Aber diese ganze Freude hat sich eigentlich darauf bezogen, was ich geschenkt bekomme. Als Kind habe ich mir eigentlich nie groß Gedanken gemacht, was ich anderen schenke. Ja, höchstens ein richtig schlechtes Bild gemalt oder so. Aber was Hirnforscher herausgefunden haben, ist, dass eigentlich mehr Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn du schenkst, als wenn du beschenkt wirst. Und so ist es auch, ja, so ist es auch mit Gott. Er ist viel glücklicher, wenn er dich beschenken kann. Versteht ihr, was ich meine? Er möchte geben. Und deswegen ist es, konzentrier dich nicht darauf, was du bekommen kannst in dieser Zeit, sondern konzentrier dich darauf, was du geben kannst. Konzentrier dich darauf, wie du segnen kannst. Darum geht es doch eigentlich, weil das würde dich wirklich glücklich machen. Und wenn du dir denkst, so hey, was kann ich Gott für ein Geschenk machen, was kann ich Jesus für ein Geschenk machen, das Geschenk, was du ihm machen kannst, ist, andere zu segnen. Das Geschenk, was du ihm machen kannst, ist, zu säen. Was säst du? Da reden wir von den Früchten des Heiligen Geistes. Säe doch mal Liebe. Säe doch mal Freude. Weil das ist, was am Ende wachsen wird. Und wisst ihr, diese ganzen Früchte, diese neuen Eigenschaften der Frucht des Heiligen Geistes, diese neuen Dinge, haben immer zu tun mit anderen Menschen. Und das ist, was dich wirklich glücklich macht. Der Denkfehler ist, dass wir darauf schauen, was wir bekommen haben. So auch der Typ, oh, ich habe nur ein Talent bekommen, der andere hat zwei, der andere hat fünf. Das ist so ungerecht, du bist ein harter Mann. Aber das ist die falsche Perspektive auf Freude und Glück im Leben. Was dich wirklich glücklich macht, was wirklich dein Herz fröhlich macht, ist, das zu nehmen, was du hast und du gibst es und du multiplizierst es. Wenn du nur Liebe hast, nimm diese Liebe und lieb Menschen. Und dann wird diese Liebe sich multiplizieren in anderen. Wenn du nur Freude hast und du bist einfach ein Mensch, der extrem viel Freude hat, dann nimm diese Freude und steck andere damit an. Aber wenn du sagst, aber ich will das und ich habe aber nur das, dann wirst du immer dich nur vergleichen und du wirst sauer sein auf Gott, auf Menschen und du wirst gar nichts geben, du wirst nichts sehen. Und dann, wenn Gott wiederkommt, wo hast du dich multipliziert? Wo hast du dich hineingegeben? Was hast du gemacht? Am Ende ist es eigentlich so, dass du kein Öl in der Lampe hattest. Der Heilige Geist ist gekommen und er möchte dich verändern. Also bereite dich vor. Und das ist die Vorbereitung, in der du einfach sagst, Heiliger Geist, ich lasse dich in mein Herz wieder neu rein. Ich möchte jeden Tag mit dir leben. Jeden Tag möchte ich mit dir reden. Jeden Tag sollst du mir den Vater und den Sohn offenbaren. Jeden Tag möchte ich dir ähnlicher werden in meiner Art, in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit, in meinem Wesen. Jeden Tag möchte ich Menschen segnen. Ich möchte ein Geber sein. Ich möchte ein Schenker sein. Ich möchte großzügig sein. Ich möchte nicht das, was ich bekommen habe, festhalten, sondern ich möchte es leicht haben, loszulassen. Oh, und es ist so schwer, Leute. Es ist so schwer, wenn du was bekommen hast, es wiederzugeben, loszulassen. Aber das ist auch übrigens die jüdische Kultur. Die Juden investieren und investieren und investieren. Wir Deutschen, wir sparen, sparen, sparen. Ja, und das Interessante ist, wenn die Juden, die haben investiert und dieses Investment hat sich am Ende ausgezahlt und haben sie noch mehr bekommen, also sie haben multipliziert. Und ich denke, das ist die Art und Weise, wie Gott denkt. Er ist in der Weise kein Deutscher. Sparen, 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 alles anhäufen, sondern es geht darum, zu investieren, zu investieren, zu investieren, zu investieren. Also jeder von uns hat Geld, jeder von uns hat Zeit, jeder von uns hat Talente. Aber die Frage ist, was machst du mit dem ganzen Zeug? Und wenn du die Ewigkeitsperspektive hast, dann wirst du diese Dinge nicht anhäufen, du wirst es nicht für dich behalten, sondern du wirst es großzügig austeilen mit anderen. Und das möchte ich dir wirklich mitgeben. Ich bin jetzt kein Gegner des Sparens. Natürlich dürft ihr auch sparen, mein Gott. Ja, ich habe auch Bausparer am Start und so. Ja, also missversteht mich nicht, ja, an der Stelle. Aber es geht mehr um unsere Gesamteinstellung im Leben. Bin ich einer, der gerne gibt, oder geht es eigentlich mehr um mich, dass ich beschenkt werde? So, und das ist, wie du Gott am glücklichsten machen kannst, wenn du sein Wesen annimmst und sagst, hey, ich möchte geben. So wie du, Vater, deinen Sohn gegeben hast, so wie du Sohn dein Leben gegeben hast, so möchte ich mich hingeben für andere Menschen. Und das ist Weihnachten. Das ist der echte Gedanke von, ja, Jesus ist gekommen auf diese Welt. Du bist in dieser Welt und es ist Zeit für dich, dein Bestes zu geben für andere Menschen. Talente, was hast du, was hast du? Und deswegen nimm dir diese Zeit, ganz praktische Schritte. Erster Schritt ist, schau überhaupt mal, was du hast. Nee, der allererste Schritt ist, check, ob Öl in deiner Lampe ist. Wie schaut deine Beziehung mit dem Heiligen Geist, mit Gott aus? Zweiter Schritt ist, was hat er dir gegeben? Was hast du an Talente, an Gaben? Schau nicht auf andere, vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau, was hast du bekommen? Jeder ist einzigartig, jeder hat was bekommen. Und dann, wenn du das abgecheckt hast, fang an, damit zu arbeiten. Fang an, täglich mit Gott damit zu arbeiten. Fang an, täglich zu säen, was du an Saatkörnern bekommen hast. Und dann, wenn du das tust, wenn du säst, dann bist du vorbereitet für das zweite Kommen Jesus. Verspreche ich dir, du musst nichts anderes tun, als jeden Tag bewusst mit Gott verbringen und jeden Tag bewusst darauf schauen, was habe ich und was kann ich anderen geben. Und glaub mir, wenn du aufstehst morgens, wirst du sehr schnell der ersten Person begegnen. Ja, vielleicht gehst du noch kurz aufs Klo, gehst du in die Dusche und dann begegnest du vielleicht deinem Bruder, deiner Schwester, deiner Mutter oder deinem Vater. Wie kannst du da ein Segen sein? Was kannst du hier geben? Was für eine Fresse ziehst du am Morgen? Bist du, ja, es gibt ja immer diese, so, ich brauche jetzt mal einen Kaffee, Morgenmuffel. Ja? Und dann gibt es diesen Sonnenschein, die immer am Grinsen sind gleich. So, oh yeah, schöner Tag, egal. Aber schau, ja, du begegnest da schon den ersten Menschen. Und es ist so normal, ja, okay, mit denen muss ich ja. Ja, die ist ja nicht so, dass ich mir die ausgesucht habe, ja. So, mit denen lebe ich halt. Ja, aber sei da schon ein Segen. Und das kannst du sein, indem du einfach nett bist, indem du fröhlich bist. Aber wichtig ist, dass du deinen Tag mit Gott beginnst natürlich. Er ist eigentlich der Erste, dem du begegnen solltest. Wenn du als erstes Gott begegnest, begegnest du einer Person, die stets glücklich ist, die stets liebevoll ist, die stets ermutigend ist, die stets, ja, pro du bist. Gott liebt dich über alles. Wenn du ihm begegnest, wow, das tut gut. Und dann kannst du fröhlich sein und anderen Leuten das mitgeben, was du von Gott empfangen hast, täglich. Also das ist Adventszeit. Adventszeit ist Vorbereitungszeit. Vorbereitungszeit auf das zweite Kommen Jesu. Advent ist nicht eine Sache, die 4 Wochen andauert, sondern Advent ist eine Sache, die dein Leben lang andauert. Advent ist etwas, was wir tun, bis Jesus wiederkommt oder bis wir gehen. Wusstet ihr übrigens, dass, das ist eine interessante Statistik, dass der Mensch eine 100%ige Sterberate hat? Jeder stirbt. Jeder geht irgendwann. Jeder wird sterben. Zu jeder Zeit. Es gab noch keinen, der nicht gestorben ist. Alle werden irgendwann mal sterben. Krass, oder? Habe ich euch geschockt mit dieser Statistik? Ja? Ein bisschen, ne? Oh, jetzt kommt aber hier jemand. Halleluja. Aber sie sind weg. Genau. Ja, wir werden alle nicht sterben. Ja? Wir werden von nur einen Schritt weitergehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Zeit ist uns gegeben worden, dass wir säen, dass wir Menschen segnen. Und das ist, wie du am glücklichsten bist. Und das ist, was Jesus wieder vorfinden möchte. Er möchte sehen, wo du gesegnet hast, wo du gesät hast, wo du Jesus repräsentiert hast. In Jesu Namen. Amen.